DW Menschen und Märkte.
Siemens und die Wut der Klimaschützer und Boeing und die Mühen des Neuanfangs. Das sind unsere Themen bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Mein Name ist Andreas Becker, ich sage herzlich willkommen. Im Nordosten Australiens entsteht derzeit eines der größten Steinkohlebergwerke der Welt. Umweltschützer protestieren seit Jahren gegen das Projekt. Wegen der CO2-Emissionen, aber auch wegen befürchteter Gefahren für das Grundwasser und das berühmte Great Barrier Korallenriff. Im Kern geht es bei der Kontroverse um die Frage, ob man in Zeiten des Klimawandels und verheerender Buschbrände überhaupt noch Kohle abbauen darf. Der Streit bringt auch den deutschen Siemens-Konzern unter Druck. Der hat sich vertraglich verpflichtet, die Signalanlagen für die Bahnstrecke zu bauen, auf der die Kohle einmal zum Hafen transportiert werden soll. Umweltschützer forderten den Münchner Konzern auf, aus dem Großprojekt auszusteigen. Ihnen erteilte Siemens-Chef Joe Käser nun eine Absage. Stefan Liener.
Am Abend veröffentlichte der Konzern ein umfangreiches Statement, in dem Vorstandschef Joe Käser seine Entscheidung rechtfertigte. So sei das Minenprojekt in Australien auf allen relevanten politischen und juristischen Ebenen genehmigt worden und habe die Zustimmung der Aborigines in der Region. Darüber hinaus gebe es umfangreiche Umweltauflagen. Und nicht zuletzt wäre es für Siemens nahezu unmöglich, sich ohne hohe Kosten aus dem Vertrag zurückzuziehen. Siemens war in den vergangenen Wochen in die Zwickmühle geraten. Umweltaktivisten warfen dem Unternehmen vor, mit Projekten wie in Australien verantwortungslos umzugehen. Auf der anderen Seite müsse er als Konzernchef auch den Ruf von Siemens als zuverlässigem Lieferanten wahren, so Joe Käser. Er sei für die Zukunft von 385.000 Mitarbeitern verantwortlich. Zudem will Käser nun ein Nachhaltigkeitsgremium einrichten, das künftige Siemens-Projekte untersucht und im Zweifelsfall auch stoppen kann.
In Deutschland haben verschiedene Umweltschutzgruppen Siemens für das Festhalten an dem Projekt kritisiert. Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future organisierte Demonstrationen in zahlreichen Städten und will auch beim jährlichen Aktionärstreffen am 5. Februar protestieren. Kritik kam auch von der Parteispitze der Grünen. Der Siemens-Chef kann sich unterdessen fragen, ob ein Auftrag für rund 18 Millionen Euro den ganzen Ärger wert ist. An der Frankfurter Börse waren die Anleger zumindest kaum beeindruckt. Die Aktie konnte sogar etwas zulegen, bevor sie am Nachmittag dann ganz leicht nachgab. Ulla Herrmann.
Trotz scharfer Kritik von Klimaschützern, Siemens-Chef Joe Käser hält an dem umstrittenen Kohlebergwerkprojekt in Australien fest. Robert Halver, Kapitalmarktexperte bei der Baader Bank.
Die 18 Millionen Auftragsverluste, die hätte Siemens locker wegstecken können. Das ist Geld aus der Portokasse bei Siemens. Aber die Symbolik dabei, die war gewaltig. Siemens will eben noch nicht jetzt nur auf nachhaltige Energieformen umspringen, sondern möchte weltweit doch noch teilhaben, wo es Geld zu verdienen gibt. Ich bin auch sicher, dass Siemens weiterhin auch bei Atomenergie mitmachen wird, weil Atomenergie gerade in Asien weiterhin eine große Zukunft hat.
Wie geplant wird Siemens daher die Signaltechnik für eine Zugverbindung liefern, mit der Kohle von der geplanten Mine zum Hafen transportiert werden soll. Seit Jahren wird das Projekt in Australien bekämpft. Während also eine riesige Feuerwalze im Südosten Australiens das Land zerstört und die Klimadebatte anheizt, wird in Australien eine enorme Kohlegrube gebaut. Verantwortlich dafür ist der indische Mischkonzern Adani, der pro Jahr rund 60 Millionen Tonnen Kohle aus dem australischen Boden holen will. Für Klimaaktivistin Luisa Neubauer ist die Entscheidung des Siemens-Chefs ein schwerer Fehler aus dem Jahrhundert gefallen. Sie lehnte nach dem Gespräch mit Joe Käser über das Projekt einen Sitz in einem Aufsichtsratsgremium von Siemens ab. Die Gefahr sei zu groß, dass sie ihre Unabhängigkeit verlieren würde, hieß es. An der Frankfurter Börse herrschen bekanntlich andere Gesetze. Erneut Kapitalmarktexperte Robert Halver.
Ich glaube nicht, dass Siemens hier Schaden davonträgt. Siemens hat ja durchaus auch nachhaltige Energietechnik im Bauchladen, um es so auszudrücken. Siemens kann ja alles abdecken, auch die Nachhaltigkeit. Man denkt zum Beispiel an Gebäudetechnik, CO2-freundlich, an hocheffiziente Gasturbinen, an Windkrafträder.
Der umstrittene Auftrag jetzt in Australien dürfte möglicherweise zu einem Imageschaden für den Münchner Konzern führen. Aber an der Börse werden sich Anleger wohl kaum von der scharfen Kritik beeindruckt zeigen.
Auch in Australien gab es heftige Kritik an der Entscheidung von Siemens. Hier ist die Stimmung besonders aufgeheizt, seitdem Buschbrände ganze Landstriche verwüsten. Im internationalen Vergleich hat Australien hohe Pro-Kopf-Emissionen von Treibhausgasen, was vor allem an der Energiepolitik der Regierung liegt. Von dort Lena Bodewein.
Die Proteste nehmen zu. Quer durch Australien demonstrierten nicht nur am vergangenen Freitag Zehntausende gegen ihre Regierung und gegen die weltgrößte Kohlemine. Die Carmichael-Mine des indischen Bergbauriesen Adani entsteht im australischen Bundesstaat Queensland. Galt der Protest dagegen oft nur als Passion grüner Spinner, hat die Wald- und Buschbrandsaison die Wut auf die Kohleförderung angefeuert. Jetzt richtet sie sich auch gegen Siemens. Denn Unternehmenschef Joe Keser hatte per Twitter bekannt gegeben, dass Siemens seinen Vertrag mit Adani erfüllen will. Sie sollen die Zugsignalanlage für das gigantische Bergbauprojekt liefern. Die bis zu 60 Millionen Tonnen Kohle, die gefördert werden sollen, gelangen dann per Zug an den privaten Verschiffungshafen Abbott Point, von wo aus die riesigen Kohleschiffe direkt durchs gefährdete Weltnaturerbe Great Barrier Reef fahren.
Jetzt ist es offiziell. Siemens ist scheiße.
Äußern sich australische Anti-Adani-Organisationen enttäuscht in den sozialen Netzwerken. Bis zuletzt hatten sie an das Unternehmen appelliert, von dem Vertrag zurückzutreten.
Sie werden, wie schon viele andere Unternehmen vor ihnen, merken, dass es immer in Tränen endet, wenn man mit Adani ins Bett geht.
Australiens Premierminister Scott Morrison hat inzwischen in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC Fehler in seinem Krisenmanagement eingeräumt.
Ich gebe zu, ich hätte einige Dinge vor Ort anders handhaben sollen. Das sind sehr emotionale Situationen und ein Premierminister ist ja auch nur ein Mensch.
Die Situationen, in denen er falsche Opferzahlen nannte oder krampfhaft versuchte, die Hände von Menschen zu schütteln, die es partout nicht wollten, zeigten einen Mann, der eine Krise nicht zu meistern weiß. Ich schüttle Ihnen nur die Hand, wenn Sie die Hilfen für uns aufstocken.
Sie sind hier nicht willkommen, Sie Nullhupe.
So und ähnlich hieß es, wo Morrison auftauchte. Im ABC-Interview erkannte er den Zusammenhang zwischen Klimawandel und heißen Sommern an.
Es gibt die Ansicht, dass unsere Sommer länger, heißer und trockener sind. Und das liegt offensichtlich in dem umfassenden Wandel des Klimas.
Seine Regierung wolle Emissionen reduzieren, aber alles im Rahmen der großen wirtschaftlichen und sozialen Interessen des Landes. Die Kohleförderung wird demnach erst einmal nicht eingeschränkt. Das Wochenende hat unterdessen ein wenig Entspannung in die Brandsituation gebracht, mit kühleren Temperaturen und schwächeren Winden. Im Bundesstaat Victoria sind jedoch neue Feuer aufgeflammt. Ein Feuerwehrmann ist von einem umstürzenden Baum erschlagen worden. Möhren und Süßkartoffeln hat es über mehreren abgebrannten Nationalparks in New South Wales geregnet. Die Ranger haben kistenweise Gemüse als Nahrung für überlebende Tiere abgeworfen, wie zum Beispiel für Bürstenschwanz-Felskängurus. Diese überstehen die Buschbrände meistens, aber weil ihre Nahrung abgebrannt ist, drohen sie zu verhungern. Der Möhrenabwurf hat die Not einiger zumindest gelindert.
Aus Australien berichtete Lena Bodewein. Für den europäischen Flugzeughersteller Boeing war das zurückliegende Jahr ein Desaster. Nach zwei Abstürzen gab es ein weltweites Flugverbot für Maschinen des Typs 737 MAX, deren Produktion dann vorerst eingestellt wurde. Der europäische Konkurrent Airbus zog an Boeing vorbei und ist jetzt der weltgrößte Flugzeugbauer. Und all das hatte Konsequenzen für das Top-Management von Boeing. Der Chef musste gehen, erhielt aber eine großzügige Abfindung. Und heute ist der erste Arbeitstag für den neuen Mann an der Spitze, David Calhoun. Thorsten Teichmann berichtet, warum viele den Neuen mit Argwohn betrachten.
Kurz vor dem Antritt von David Calhoun als neuer Chef bei Boeing hat der Flugzeugbauer noch einmal Dokumente veröffentlicht. In einer der Nachrichten eines Angestellten heißt es, die 737 MAX sei ein Flugzeug entworfen von Clowns, die wiederum von Affen beaufsichtigt werden. Der Blödsinn sollte offenbar noch rechtzeitig von Bord, bevor Calhoun das Steuer in der Krise übernimmt. Die Skepsis gegenüber dem 62-jährigen Manager ist in den USA zum Teil groß. Calhoun war seit 2009 Mitglied des Aufsichtsrats bei Boeing. Er habe in der Zeit nicht die Erfahrung gemacht, dass der Flugzeugbauer eine Unternehmenskultur hat, die Sicherheit zugunsten anderer Interessen opfert, erklärte er im Fernsehsender CNBC vergangenen November. Wir können all die unabhängigen Arme des Unternehmens stärken, die dazu dienen, jede Entscheidung zugunsten der Sicherheit zu beurteilen. Das können wir machen und wir können die Kompetenz im gesamten Unternehmen erhöhen. Ist er also der Richtige? David Calhoun, genannt Dave, ist 1957 in Philadelphia im Bundesstaat Pennsylvania geboren. Er ist Absolvent der Virginia Tech University und heute einer der größten Spender des Polytechnischen Instituts. Seinen ersten Job nach dem College erhielt er bei General Electric, kurz GE, einem Konglomerat von Unternehmen, lange Zeit vergleichbar mit dem deutschen Siemens-Konzern. In 26 Jahren bei GE stieg Calhoun zum Vizepräsidenten auf, in einer Zeit, in der es vor allem um Effizienz und niedrige Ausgaben ging. Ist er wirklich der Richtige für Boeing, fragt deshalb auch die Washington Post. In einem Interview mit dem US-Fernsehsender Bloomberg erklärte Calhoun, was er vom Chef eines börsennotierten Unternehmens verlangt. Das war vor 2 Jahren. Calhoun hatte längst das Unternehmen gewechselt. Er war dann Leiter des Portfoliogeschäfts bei der Investmentfirma BlackRock. Einige Chefs sind bereit, mehr Risiko einzugehen, weil sie Erfolg dabei erleben. Andere lehnen Risiko ab und beginnen nur noch zu bewahren. Bilanzen in jedem Quartal tragen dazu bei, dass die Leute Risiko vermeiden. Aber das lehnen wir ab. Risiko würde im Fall von Boeing bedeuten, das Hauptaugenmerk wieder auf Investitionen und Ingenieure zu richten, statt allein auf Börsenkurs, Anteilseigner und Vergütung zu achten. Der gefeuerte Unternehmenschef Dennis Muhlenberg geht zwar ohne Abfindung und Bonus für 2019, aber immer noch mit 62 Millionen US-Dollar nach Hause. Ratschläge gibt es deshalb wirklich viele. Professor Vikas Mittal von der Rice University in Houston im Bundesstaat Texas verlangt im Interview mit der Nachrichtenagentur AP aber, dass Boeing den jetzt eingeschlagenen Weg beibehält. Boeing muss seine Strategie fortsetzen. Offen und transparent mit allen Beteiligten reden, einen roten Teppich ausrollen, wenn es um fortlaufenden Service und Unterstützung geht und bei der Sicherheit die Anstrengungen verdreifachen. Triple down on safety. Im Fernsehinterview vor 2 Monaten hatte der neue Boeing-Chef Calhoun, anders als sein Vorgänger Muhlenberg, vor zu viel Euphorie gewarnt und kein Datum für eine Rückkehr der 737 MAX in den Linienbetrieb genannt. Und selbst eine Neuzulassung wäre nur ein Anfang, so der Manager. Return to service starts. Die Rückkehr der Maschine in den Linienbetrieb beginnt mit der Zulassung. Das allein ist aber kein Sieg. Wir müssen dann helfen, dass die Flieger unserer Kunden wieder abheben und wir müssen die Flugzeuge ausliefern, die bereits gebaut worden sind. Das dauert lange, mindestens 1 Jahr. 400 Flieger stehen offenbar am Produktionsstandort Seattle, die derzeit nicht ausgeliefert werden können. In wenigen Tagen wird Boeing die Produktion der 737 MAX vorübergehend ganz einstellen müssen.
Und das war's für heute im Wirtschaftspodcast. In der Technik war Christian Murk, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.